Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Infosendung vom Donnerstag, den 17. August. Heute mit den folgenden Themen.
Where the space for free expression has already shrunk dramatically, the authorities are tightening the screws even further as the presidential election is fast approaching.
Tightening the screws even further. Russland zieht die Schrauben an. Die Polizei stürmte eine private feministische Diskussionsrunde wegen sogenannten extremistischen Aktivitäten. Dann, undurchsichtige Zahlungen der Pharmaindustrie werden durchsichtiger. Konsumentenschutz schafft Transparenz bei Zuwendungen an Ärzte und Ärztinnen. Und wie steht es eigentlich um die Kommunikation in der heutigen Zeit? Was ist Big Data und wie genau funktioniert ein Algorithmus? Diese und viele andere Fragen verhandelt das Museum für Kommunikation in seiner neuesten Ausstellung. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen. Gestern verbreitete sich ja die Nachricht, dass sich Christoph Blocher eine ganze Reihe von Lokalmedien unter den Nagel gerissen hat. Michael Spahr, hat Herr Blocher etwa auch schon Rabe ins Visier genommen?
Nein, also ins Visier weiß ich nicht, aber gekrallt hat er sich Rabe natürlich nicht. Wäre auch nicht so einfach möglich. Rabe lässt sich ja nicht so einfach kaufen. Rabe gehört ja nicht irgendeinem großen Investor, sondern seinen 1000 Vereinsmitgliedern. Und hoffentlich bist du, lieber Hörer, liebe Hörerin, auch so einer oder eine. Naja, aber Spaß beiseite. Tatsächlich baut der SVP-Stratege und milliardenschwere Finanzier der rechten politischen Bewegung in der Schweiz seine Medienmacht aus, ja fast wie einst Berlusconi. Blocher bzw. seine Basler Zeitung Holding AG hat sich den Zehnder Verlag gekauft. Dieser Verlag gibt in der ganzen Deutschschweiz rund 25 Lokalzeitungen heraus. Das sind Gratiszeitungen, die wöchentlich rund 800.000 Menschen erreichen. Neben der Basler Zeitung und der Weltwoche kontrollieren Blocher und seine Mittelsmänner also nun auch einen beachtlichen Teil der Schweizer Gratis-Lokalmedienlandschaft. Der zweite SVP-Milliardär Walter Frei engagiert sich laut der NZZ bei den Zürcher Quartierzeitungen. Die SVP könnte somit zu einem vierten großen deutsch-schweizer Medienmarktplayer werden, neben Tamedia, Ringier und NZZ. Bei der Tamedia übrigens, zu der auch der Bund und die Berner Zeitung gehört, droht ein massiver Abbau von journalistischen Stellen. Mehr dazu gibt's dann morgen im Rabe-Info. Vielleicht braucht es doch nicht eine neue Werkstätte für BLS-Züge. Laut Recherchen der Berner Zeitung könnten Züge nach wie vor bei der SBB gewartet werden. Im Gegenzug müsste die BLS allerdings auf ihr Fernverkehrsnetz verzichten und dies der SBB überlassen. Die geplante BLS-Werkstätte im Westen von Bern hat eine große Protestwelle ausgelöst. Bis jetzt hat die BLS noch keinen passenden Standort gefunden. Ein neuer Standort ist nötig, weil eben die SBB der BLS ein wichtiges Depot auf Ende übernächstes Jahr gekündigt hat. Ebenfalls in der Berner Zeitung steht heute, dass ein Polizist freigesprochen wurde. Dieser hatte vor 2 Jahren bei einer Demonstration einen Mann gegen die Fassade des Amtshauses gestoßen. Der Mann wurde dabei verletzt und verlor für kurze Zeit das Bewusstsein. Der Polizist rechtfertigte das harte Vorgehen damit, dass der Mann sich gewehrt hätte, als er angehalten wurde. Die Richterin gab dem Polizisten recht, die Gewaltanwendung sei noch im Rahmen gewesen. Laut der Menschenrechtsplattform Cup Watch ist der freigesprochene Polizist kein Unbekannter. Er sei bekannt für sein aggressives Auftreten gegenüber linken politischen Aktivisten und Aktivistinnen. Jetzt beginnt im Kanton Bern wieder das grosse Sparen. Einmal mehr werden die Sparübungen des bürgerlich rechtsdominierten Kantons auf dem Buckel der ärmeren Bevölkerung ausgetragen. Soeben gab der Regierungsrat bekannt, dass weniger Geld für Krankenkassenprämienverbilligungen zur Verfügung steht. Nicht geschröpft wird zwar die unterste Einkommensklasse, weniger Verbilligung erhalten jedoch sämtliche andere Einkommensklassen, die Anrecht auf Verbilligung haben und auch darauf angewiesen sind.
Rabe Info. Russland ist nicht gerade bekannt dafür, dass dort die Menschenrechte strikt eingehalten würden. Immer wieder erreichen uns Nachrichten, dass Minderheiten verfolgt oder politische Oppositionelle verhaftet werden. Nun hat die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch bekannt gemacht, dass Anfang Woche eine Gruppe Männer ein feministisches Treffen am Schwarzen Meer überfallen haben. Einer dieser Männer gab sich als Polizist zu erkennen. Die Frauen wurden abgeführt und stundenlang verhört. Der Vorwurf? Extremistische Aktivitäten. Katrin Hiss hat mit Tanja Lokschina von Human Rights Watch über die Situation von feministischen Aktivistinnen in Russland gesprochen.
Let me tell you the story from the very beginning. Several men broke into their cottage, screaming at them. One of the men said he was a local police official.
Lassen Sie mich doch zuerst die ganze Geschichte erzählen. Mehrere Männer brachen in die Unterkunft der Frauen ein, schrien sie an und nahmen sie mit auf die Polizeiwache. Anscheinend hatte die Polizei Informationen, dass die Frauengruppe beabsichtigt, sich rechtswidrig zu verhalten. Auf der Wache wurden sie 4 Stunden festgehalten und nach ihrem Aufenthalt am Schwarzen Meer befragt. Im Vorfeld zu diesem Treffen erhielten mehrere der Aktivistinnen Drohnachrichten von mutmaßlichen Kosaken über soziale Medien. Nach Meinung der Kosaken widerspricht Feminismus den traditionellen russischen Werten. Kosaken identifizieren sich als eigene ethnische Gruppe in Russland. Sie sind dafür bekannt, Bürgerwehren aufzustellen, vor allem im Süden Russlands. Ihre Absicht sei, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Es passiert des Öfteren, dass sie zivilgesellschaftliche Aktivistinnen belästigen und attackieren. Die Polizeikräfte wollten sogar, dass die Frauen Papiere unterschreiben, welche bestätigen, dass die Frauen gewarnt wurden, extremistische Aktivitäten zu unterlassen. Anstatt die Frauen von der drohenden Kosaken zu schützen, unterstützt also die Polizei sogar die Absichten der Kosaken. Ich möchte betonen, dass die Zusammenkunft der Frauen keine Demonstration war, keine öffentliche Veranstaltung. Es war schlicht ein Treffen von Frauen, um sich in einem geschützten Kreis über Feminismus auszutauschen.
Now I would want to emphasize that this was not a public event. It was literally a group of like-minded women planning to come together to meet and speak about feminism and exchange ideas and frankly have a good time.
Those Cossack men, can you say something about like their ethnicity? Are there the
Können Sie uns diese Kosaken genauer beschreiben? Ist es eine ethnische Minderheit, die in dieser Region am Schwarzen Meer, wo sich die Frauen trafen, eine Mehrheit bilden? Was ist ihre Stellung in der gesamten Russischen Föderation?
Ich würde sie nicht als richtige Ethnie beschreiben. Sie sind eher eine Gruppe von Menschen, welche sich als einen separaten Clan identifizieren, welche glauben, dass sie bestimmte Privilegien haben, zum Beispiel die Polizei dabei zu unterstützen, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. In manchen russischen Provinzen sind sie beinahe verschwunden. Im Süden von Russland scheint die Polizei sie jedoch einzusetzen in Konfrontation gegen die Zivilgesellschaft.
Seem to be using them among other things, in confrontations with civil society activists and organizations, and that's a fairly dangerous situation.
Die Situation für politische AktivistInnen in Russland ist nicht einfach. Wir hören des Öfteren Geschichten über verfolgte Homosexuelle und erinnern uns natürlich auch an die Band Pussy Riot. Ich schätze jedoch, dass diese in erster Linie wegen ihrer lauten, provokanten Punk-Attitüde verfolgt wurden. Ist dieser Angriff gegen FeministInnen, welche sich privat irgendwo treffen, der Beginn einer neuen Repressionswelle gegen Oppositionelle?
Those individuals who express dissenting opinions publicly.
Menschen, welche öffentliche abweichende Meinung äußern, werden von den russischen Behörden als gefährlich wahrgenommen. Als Präsident Putin 2012 in Kreml zurückkehrte, fing er an, scharf gegen Oppositionelle vorzugehen. Was mich an diesem Fall des feministischen Treffens am meisten schockierte, war, dass die Frauen nicht einmal vorhatten, sich öffentlich über Feminismus zu äußern. Es war eher so etwas wie eine Mischung zwischen einem Workshop und Urlaub am Meer. Nichts Öffentliches. Trotzdem haben die russischen Behörden entschlossen, das Treffen zu verhindern. Dies scheint ein weiterer Beweis zu sein für die wachsende Paranoia der Behörden hinsichtlich der Wahlen 2018. Die Möglichkeit zur Meinungsfreiheit wurde bereits massiv eingeschränkt. Nun scheint der Staat die Schrauben noch enger anzuziehen.
The authorities are tightening the screws even further as the presidential election is fast approaching.
Würden Sie also sagen, dass der Angriff gegen die Frauen in erster Linie dazu da war, ein politisches Zeichen zu senden an andere Menschen, welche unabhängige Meinungen diskutieren und öffentlich äußern wollen? Oder ging es nur um diese Gruppe vor Ort?
Ich glaube,
es war beides. Die lokalen Behörden wollten auf der einen Seite das feministische Treffen verhindern, da es potenziell gefährlich sei, da jedes unabhängige Treffen gefährlich sei. Auf der anderen Seite sollte es aber auf jeden Fall auch ein Zeichen senden gegen freidenkende Menschen. Wir beobachten euch. Big Brother is watching you. Egal was ihr tut, ihr werdet Probleme kriegen.
New way that you can do whatever you want to do without getting yourself in trouble.
Tanja Lokshina aus Moskau war das. Sie arbeitet unter anderem für die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Mitte März nächsten Jahres werden in Russland Präsidentschaftswahlen stattfinden. Präsident Putin will sich dabei eine vierte Amtszeit sichern.
Rabe Info.
3, 4. Hier geht es gleich um Ärzte und im weitesten Sinn um Doktorspiele. Und genau so heißt dann auch das Album, von welchem dieser Song stammt. Das sind, wie könnte es anders sein, die Ärzte mit Wahre Liebe.
Wie lang die beiden sich schon kennen. schlafen, nur ich finde es. Ach, hier und dann, ja, wird ganz bleich, das ist der Vater meines Kindes. Weil er mich liebt,
ist er nett.
Weil er mich liebt,
lässt er mich nie.
Weil er mich liebt,
schenkt er mir Rose.
Und ich glaube, er wird immer bei mir sein.
Rabe Info. 155 Millionen Franken flossen letztes Jahr von der Pharmaindustrie an Spitäler, Ärzte und Ärztinnen. Vordergründig soll mit diesen Geldern die Forschung oder Weiterbildungen finanziert werden. Hinter den Zahlungen stehen aber oft knallharte Geschäftsinteressen. Die Pharmaindustrie bindet so Spitäler und Praxen an sich, ja, beeinflusst Ärzte und Ärztinnen zuweilen bei der Wahl eines geeigneten Medikamentes. Am Schluss geht die Rechnung auf, denn der Patient oder die Patientin zahlt den Preis. Eigentlich müsste die Pharmaindustrie ihre finanziellen Zuwendungen transparent ausweisen. Das tut sie zwar, aber so kompliziert, dass die Zahlen für Otto-Normalverbraucher kaum verständlich sind. Die Stiftung für Konsumentenschutz und die Zeitschrift Beobachter haben diese Zahlen nun ausgewertet. Mit einem Klick können Patienten nun erfahren, wie viel Geld ihre Hausärztinnen jährlich von der Pharmaindustrie erhalten. Warum ist dieses Online-Tool überhaupt nötig? Das wollte Michael Spahr von Konsumentenschützer Ivo Meili wissen.
Das Problem war bisher, dass diese Zahlen offengelegt wurden, aber jedes der 59 Pharmaunternehmen hat das auf einer eigenen Liste gemacht, die auch nicht übersichtlich war. Also das waren bis zu 140 Seiten lange PDF-Dokumente. Das verunmöglicht natürlich, sich einen Überblick zu verschaffen. Deshalb haben wir jetzt die Daten zusammengefasst und aufbereitet.
Dieses Geld, das von den Pharmaunternehmen an Ärzte, Ärztinnen, an Spitäler, an andere Gesundheitsinstitutionen fließt, dieser Betrag, der da fließt, beträgt ja 155 Millionen im Moment. Sind alle diese 155 Millionen denn ausgewiesen? Jetzt kann man da genau nachschauen, wo das überall ist.
Leider nicht. Die Pharmaunternehmen publizieren nur Geldempfänger, die damit auch einverstanden sind. Das hat zur Folge, dass jetzt knapp die Hälfte, also 70 Millionen, sind nur anonym ausgewiesen. Das heißt, man weiß nicht, wohin die gehen, und aus unserer Sicht ist das natürlich nicht akzeptabel.
Man kann jetzt mit diesem Tool zum Beispiel den eigenen Hausarzt eingeben und findet dann eine Zahl. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen getestet und gesehen, so bei Hausärzten geht es meistens um kleine Beträge im vierstelligen Bereich. Wenn man aber dann ein Spital eingibt, wie zum Beispiel das Berner Inselspital, das Berner Universitätsspital, da geht es um 2 Millionen Franken. Das ist ein enormer Betrag, der die Pharmaindustrie in dieses Spital pumpt. Was passiert damit denn eigentlich? Beeinflusst die Pharmaindustrie damit auch die Politik des Spitals?
Das ist zu befürchten. Natürlich sind die Beträge beim großen Spital wie dem Inselspital viel größer. Da sind ja auch diverse Abteilungen beteiligt und das ist ja ein Riesenkonzern. Allerdings ist auch schon bei Hausärzten zu befürchten, dass die beeinflusst werden. Es gibt Studien, die zeigen, dass Ärzte, die von einem Pharmaunternehmen Geld erhalten, dass die dann in ihrer Verschreibungspraxis beeinflusst werden können, also dass die dann vielleicht eher ein Medikament verschreiben, für das sie etwas mehr Geld erhalten und vielleicht nicht das medizinisch gesehen Beste für den Patienten.
Sie haben jetzt einen Schritt gemacht, ein bisschen in Richtung Transparent, zusammen mit dem Beobachter und dem investigativen Medienportal Korrektiv. Und da kann man jetzt ein bisschen lesen, wie das Geld von der Pharma in die Medizin fließt. Trotzdem weiß man immer noch sehr wenig, was damit dann auch konkret passiert. Was braucht es denn, damit das dann tatsächlich so richtig für uns auch als potenzielle Patienten, Patientinnen transparent wird?
Wie Sie sagen, heute, was die Pharmaindustrie publiziert, das ist eigentlich eine Scheintransparenz. Das ist ein erster Schritt, aber hilft nicht sehr viel weiter. Aus unserer Sicht wäre es nötig, dass der Bund diese Geldzahlungen reguliert. Das heißt, dass einerseits muss es unbedingt sein, dass die alle gebündelt offengelegt werden, und zwar ausnahmslos. Und zweitens muss auch reguliert werden, dass nur Gelder fließen dürfen, die auch tatsächlich der Forschung und Entwicklung und Weiterbildung zugutekommen und nicht dem Marketing oder anderen Zwecken.
Sagt Ivo Meili von der Stiftung für Konsumentenschutz. Den Link zum Transparenzrechner gibt's auf unserer Homepage info.rabe.ch.
Rabe Info. Kultur.
Wie steht es eigentlich in unserer digitalen Welt um die Kommunikation? Was genau ist Big Data und wie funktioniert ein Algorithmus? Diese und viele andere Fragen greift die neue Ausstellung im Museum für Kommunikation auf. Nach 5-jähriger Planungsarbeit und einer Gesamterneuerung öffnet das Museum übermorgen Samstag seine Türen und Tore. Rund 11 Millionen Franken wurden in das Projekt investiert, das nun bis mindestens 2030 laufen soll. Um die Ausstellung möglichst erfolgreich zu gestalten, haben die Kuratoren auf das renommierte Amsterdamer Szenografenteam Cosman de Jong gesetzt. Mithilfe der Holländer hat sich das Museum für Kommunikation nun komplett in ein Museum der Zukunft verwandelt. Entstanden ist eine interaktive 2000 Quadratmeter große Fläche, die dazu einlädt, sich mit den vielen unterschiedlichen Facetten der Kommunikation auseinanderzusetzen, und zwar auf spielerische und dennoch lehrreiche Art und Weise. Salim Staubli hat für uns einen ersten Blick in die neue Ausstellung geworfen und berichtet.
Ich kommuniziere ganz, ganz viel natürlich beruflich mit...
Mit wem gerne? Ja, höchstens einmal mit meinem Liebhaber, wenn er Zeit hat.
Wenn ich alleine bin, rede ich gerne mit mir selber.
Ich kommuniziere gerne mit Leuten, mal zuhören und nicht nur immer plaudern.
Echt? Das ist nicht alles spannend.
Gäbiger ist, wer jemand zuhört.
Gäbiger ist, wer jemand eine Kommunikationskultur hat, die man versteht.
Kommunikation. Es ist das große Thema der Gegenwart. Täglich werden wir überflutet von einem regelrechten Tsunami an Informationen. Sei es auf Twitter, Facebook oder Google, wir vernetzen uns ständig neu. Sogar dann, wenn wir es vielleicht gar nicht unbedingt beabsichtigen. Wer das Museum für Kommunikation besucht, wird damit bereits am Anfang der Ausstellung konfrontiert, in Form eines sogenannten Logins. Man wird fotografiert, registriert und ist somit unweigerlich Teil eines Netzwerks. Im Gegensatz zum Internet behandelt das Museum die Daten jedoch vertraulich und löscht sie, sobald der Besucher oder die Besucherin die Ausstellung verlässt. In der Ausstellung dann ist man eingeladen, selber Hand anzulegen. Sei es an interaktiven Stationen wie dem Filmkaraoke, dem Multitasking-Game oder beim Abendessen mit einem imaginären Gegenüber. Überall kann man Knöpfe drücken, Klappen öffnen oder Touchscreens bedienen. Doch das Museum geht noch einen Schritt weiter. In der Ausstellung sind neuerdings nämlich sogenannte Kommunikatoren unterwegs, die dafür sorgen, dass der Museumsbesuch zur persönlichen Begegnung wird. Eine Vertreterin dieser neuen Berufsgruppe ist Anja Vogel.
Mein Job als Kommunikatorin ist eigentlich sehr vielfältig. Das lässt sich gar nicht so in einem Wort oder Satz sagen. Das ist einerseits oder hauptsächlich primär mal in Interaktion treten mit Besucherinnen und Besuchern. Das heißt, auch willkommen heißen, dass sie sich auch orientieren können in diesem neuen Museum. Es kommt aber auch sehr darauf an, wer da hereinspaziert oder hereinkommt, was das für Typen sind von Menschen. Ich denke, gewisse geht man eher in eine spielerische Interaktion, während man mit anderen eher auf einer informativen Ebene das Museum näher bringt. Wir haben aber natürlich auch Aufgaben, wie zu schauen, dass überhaupt die Ausstellung läuft. Also da wurden wir auch ausgebildet. Das heißt, wir haben auch technisches Know-how bis zu Objektsicherheit, was man da alles beachten muss. Also es ist wirklich sehr vielfältig, was unsere Aufgaben anbelangt. Aber primär geht es um die Interaktion, Kommunikation, den Dialog mit den Besuchern und Besucherinnen.
Kennst du die Ausstellung inzwischen in- und auswendig?
Ich sollte jetzt ja sagen. Ich kenne sehr viel, ja. Aber ja, du hast selbst gesehen, es ist riesig, diese Ausstellung. Es hat so viele, ich bin immer noch dran für die Vernissage, so die letzten Texte noch zu lesen. Und da wird auch laufend werden Dinge dazukommen, weil gewisse Ecken auch von Besuchern und Besucherinnen gestaltet werden, plötzlich ein Votum von Besuchern irgendwo erscheint. Und ja, das ist ein dauerndes Ajourhalten.
Das ist gerade angesprochen. Die Ausstellung ist riesig, es erschlägt einen fast. Ist das auch so ein wenig ein Teil eures Berufes, dass ihr die Leute eben auch so abholt, dass sie sich auf einige wenige Sachen vielleicht etwas intensiver fokussieren?
Ich denke, vor allem zu Beginn, weil es ganz ein neues Konzept von Museum ist, wird das sicher ein Teil und ein wichtiger Teil unserer Aufgabe sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich mit der Zeit, wenn sich das rumspricht, wenn man das ein bisschen besser kennengelernt hat, weil wir haben viele Besucher, die mehrmals kommen, dass es da dieser Teil ein bisschen weniger zentral sein wird. Aber zu Beginn sicher. Also das ist ein bisschen Orientierung, ist schon sehr hilfreich. Und man kann uns ja wirklich auch direkt ansprechen, wenn wir sehen, jemand steht ein bisschen orientierungslos rum. Wir werden auch hingehen. Also eben, es soll um ein individuelles Erlebnis gehen hier im Museum.
Neu ist auch ein riesiger dunkler Raum namens Data Center, der äußerst illustratorisch Themen wie Sicherheit, Privatsphäre oder Fake News thematisiert.
Big Data. Bezahlen, chatten, googeln. Wir hinterlassen dauernd digitale Spuren. All unsere Aktivitäten werden abgespeichert und werden Teil von Big Data. Big Data? Darunter versteht man alle digital gespeicherten Daten dieser Welt. Das klingt nach viel, ist es auch. 2003 gibt es 5 Milliarden Gigabyte Daten. Im Jahr 2011 wird dieselbe Menge schon in 48 Stunden produziert und nur 2 Jahre später schon in 10 Minuten. Wie viel es wohl heute sind?
Studierende der Hochschule für Künste Bern, HKB, gestalteten zahlreiche Kurzfilme und Animationen, um den Besuchenden Begriffe wie Big Data, digitale Revolution oder Transformation zu erklären und näher zu bringen. Zu Zeiten, in denen diese Begriffe immer häufiger für Schlagzeilen sorgen, ist ein solches Data Center für die Ausstellung kaum wegzudenken, findet zumindest Museumskurator Christian Rohner.
Ja, es gibt eine Zone, die heißt Data Center, und da geht es wirklich um die Herausforderung der digitalen Welt. Und ich finde, das ist einfach ein Thema, das muss man aufgreifen. Wir befinden uns in einer Zeit, wo die digitalen Medien, die Kommunikation, wie wir sie machen, das muss man überlegen, warum man das macht. Es geht eigentlich nicht mehr darum, wie man das macht oft, das ist zwar eher die Tools, aber es geht auch darum, wieso man was macht. Wieso ist etwas gratis? Ist es wirklich gratis? Wie ist meine Sicherheit? Wir spüren das bei unseren Besuchern, das ist, sie wollen das auch wissen. Oder die Eltern von Schülern wollen es wissen, oder die Lehrer wollen es wissen. Und ich glaube, da haben wir ein Thema oder einen Themenbereich abgedeckt in diesem Data Center, wo wir den Zeitgeist wirklich jetzt haben. Und wir müssen das eigentlich bringen in Museen für Kommunikation. Also wenn nicht wir, wer soll das sonst zeigen? Ja, also. Und es geht wirklich auch darum, Hilfen zu geben, Denkanstöße zu geben. Wir nehmen eigentlich keine Stellung, sondern wir wollen den Leuten helfen, selber eine Entscheidung zu treffen. Ist das gut oder ist das schlecht? Ressourcenproblematik, was ist fair? Das sind alles Sachen, da kann man sich nachher eine Meinung bilden. Und ich finde, ich wollte das, und ich glaube, es ist wichtig, dass das jetzt wirklich auch in unserer Ausstellung stattfindet.
Sind diese Themen wie Big Data oder Transformation für Jugendliche und Kinder überhaupt noch fassbar? Also kann man ihnen das noch erklären oder ist das beinahe ein Ding der Unmöglichkeit?
Ja, was ist Big Data? Das haben wir ja. Wir haben einen Animationsfilm gemacht, wo wir versucht haben zu erklären, was ist Big Data und was sind Algorithmen. Und es war echt schwierig, das verständlich zu erklären. Und wir haben jetzt, glaube ich, einen guten Animationsfilm erstellt, wo das relativ bildlich und aber auch sprachlich erklärt wird. Und ich hoffe, dass die Leute mit dieser Erklärung vielleicht ein bisschen besser nachkommen. Es gibt auch extrem viele Auslegungen. Also Big Data, da wird ja gibt's verschiedenste Definitionen. Aber ich finde, wir haben jetzt eine gute gewählt. Und was wir auch gemacht haben, wir haben momentan Studierende der HKB gefragt, wie seht ihr visuell und auditiv, was Big Data ist?
Der digitale Wandel ist jedoch nicht nur im Zusammenhang mit Big Data ein Thema, sondern ganz generell in der Kommunikation.
Ja, Kommunikation ist ja etwas, das verändert sich die ganze Zeit. Also ich weiß, ich kann mich noch erinnern, mein erstes Smartphone, das ich hatte, das war irgendwie, glaube ich, vor, keine Ahnung, 15 Jahren vielleicht. Und diese Installation, die wir hier haben, also diese Ausstellung, dauert etwa 15 Jahre, also bis 2030. Und wie die Kommunikation in 2030 aussieht, kann man einfach nicht vorhersehen. Die Themen werden wohl die gleichen sein, die Bedürfnisse der Menschen, da bin ich fast sicher. Aber wie wir diese erledigen oder wie wir diese uns austauschen, das wird sich ändern. Und das muss man dann auch anpassen. Also eine Ausstellung sieht halt ziemlich schnell alt aus, wenn ich jetzt das neueste iPhone oder das neueste Android-Handy zeige und 2030 findet das niemand mehr interessant. Darum haben wir uns vorgenommen, dass wir die Zonen, zum Beispiel wie Datacenter, wo es darum geht, die Herausforderung, die Digitalisierung zu zeigen, dass man da wirklich neue Objekte jedes Jahr reinbringt, Themen reinbringt. Die Kommunikatorinnen sind auch dazu da, das zu spüren, muss man jetzt etwas wechseln. Da werden wir Objekte austauschen und dynamisch kuratieren, wie wir das nennen. Ja.
Christian Rohner, Kurator der neuen Ausstellung im Museum für Kommunikation war das. Wer nun Lust darauf bekommen hat, abzutauchen in die schier unendlichen Tiefen der Digitalisierung, der kann dies ab übermorgen Samstag tun. Dann wird das Museum mit seiner neuen Ausstellung feierlich eröffnet.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Donnerstag, den 17. August. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Dossiers mit Videos, Bildern und Links zu aktuellen Themen. Das nächste Info gibt es morgen Freitag. Dann steht bei uns der Protest von lokalen Printmedien gegen einen von Zürich diktierten Einheitsbrei im Zentrum. Und außerdem gehen wir in den Zirkus. Das familiäre alternative Zirkusunternehmen Knopf ist ja zurzeit wieder zu Gast in Bern. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss, Michael Spahr und Salim Staubli. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.